Also meine jetzige Familie, die wir uns aufgebaut haben, sind mein Ehemann, der Sebastian. Wir haben ja vor 3 Wochen geheiratet. Und unsere Tochter, die Mia. Also das ist unsere Familie, wie wir sie jetzt so leben. Und vergessen darf man natürlich auch nicht unseren Hund, den Bruno. Aber ja, so weit wollen wir dann auch nicht gehen.
Ich merke, seitdem ich jetzt hier einen Ring auf dem Finger habe, mit dem ich irgendwie den ganzen Tag jetzt schon herumspiele, seitdem er da ist, merke ich auch, dass wir noch mehr zu einer Familie geworden sind. Also gerade in der Außenwirkung auch. Der Michi hat meine Familiennamen angenommen und wir merken jetzt, wenn wir unsere Reisepässe herzeigen, wenn wir irgendwie eine Grenze überschreiten, dann, also eine Landesgrenze, dann reagieren Menschen plötzlich auf uns, wir sind eine Familie. Und das war davor nicht so. Da hätte ich vielleicht der Bruder sein können oder ich bin irgendwie ein Freund oder also es hat für mich in der Außenwirkung sehr viel geändert, wo plötzlich die Menschen auf uns als Familie reagiert haben.
Michael und Sebastian mit Tochter Mia, 6 Jahre alt. Eine moderne Bilderbuchfamilie, vor allem auf den aktuellen Hochzeitsfotos, auf denen die drei um die Wette strahlen. Eine Familie zu gründen, wie es heißt, und eigene Kinder zu bekommen, war immer Michaels Wunsch. Und als homosexueller Mann gar nicht mehr so abwegig, gibt es dafür doch mittlerweile unterschiedliche Optionen.
Ich konnte mir nicht vorstellen, keine Familie und keine Kinder zu haben. Also habe ich mich auf die Suche gemacht nach Optionen, wie ein schwuler Mann in Österreich eine Familie gründen kann. Und es ist zwar gar nicht allzu lange her, aber damals war es für schwule Männer oder für schwule Paare in dem Fall nicht erlaubt, Kinder zu adoptieren. Und es ist zwar mittlerweile gesetzlich erlaubt. Also im Endeffekt war es so, dass eigentlich die einzige Option, die ich dann für mich gesehen habe, die Leihmutterschaft war. Und diesen Weg bin ich auch gegangen im Ausland. Und dann kurz vor der glücklichen Niederkunft habe ich dann den Sebastian kennengelernt. Ja? Und wir sind sozusagen gemeinsam den Weg dann gegangen. Das heißt, er ist von Sekunde null an dabei.
Michael und Sebastian gehen mit der Entstehungsgeschichte ihrer Familie offen um. Für Mia bereiten sie die Informationen altersgerecht auf, in Form eines selbstgeschriebenen Kinderbuchs.
Kurz gesagt, ein Erpel, Emil Erpel, ist ja traurig, weil er will Vater werden. Aber Erpel-Männer können ja keine Eier legen. Ne? Und deswegen kommt eine liebe Ente, die Emilia-Ente, die ihm ein Ei schenkt. Aber er kann es nicht ausbrüten, weil Männerenten können ja keine Eier ausbrüten. Und dann kommt eine dritte Ente und bietet ihm an, das Ei auszubrüten. Und siehe da, ein kleines Küken schlüpft. Und rate mal, wie das Küken heißt. Mia. Und Emil und Mia waren dann das glücklichste Papa-Tochter-Paar am ganzen Ententeich, ja. Und so habe ich das dann, diese Geschichte mal kindergerecht aufbereitet. Und wir lesen das Buch bis heute sehr, sehr gern und sehr oft.
Kinder oder keine Kinder? Haben kinderlose Paare keinen Anspruch darauf, sich als Familie zu fühlen oder gar zu bezeichnen? Der Duden definiert Familie wie folgt:
A. Aus einem Elternpaar oder einem Elternteil und mindestens einem Kind bestehende Lebensgemeinschaft. B. Gruppe aller miteinander blutsverwandten oder verwandten Personen, Sippe.
Familie ist eine individuelle Definitionsfrage und eng mit Emotionen und einem Gefühl an Zugehörigkeit verbunden. Ein Gespräch mit Annette zur Frage, wie sie ihre Familiensituation beschreibt.
Ich bin seit 15 Jahren mit meinem Partner zusammen. Wir haben zwei Wohnsitze. Also jeder hat die Wohnung, die wir damals hatten, als wir uns kennengelernt haben, behalten. Aber es ist für mich ganz klar, wir leben zusammen in diesen beiden Wohnungen.
Zusammenzuziehen war für Annette, die schon einmal verheiratet war, kein Thema. Trotzdem, eine gewisse Verbindlichkeit ist für sie Teil der Beziehung und des gemeinsamen Lebens.
Ich finde, er ist schon irgendwie meine Familie. Ja, er ist da, wo ich mich zu Hause fühle und er ist der Mensch, mit dem ich am engsten verbunden bin. Ich muss ihn nicht unbedingt als Familie bezeichnen. Und ich weiß auch, dass dadurch, dass wir keine Kinder haben und auch keine Kinder gewollt haben, uns vielleicht Menschen von außen nicht unbedingt als Familie wahrnehmen. Aber ich denke schon, dass wir irgendwie schon auch Familie sind, weil wir ja nicht nur zu zweit sind, sondern wir sind ja auch noch in den größeren Kontext beider Familien, denen wir angehören, auch eingebunden.
Eigene Kinder wollte Annette nie haben. Ihr Partner auch nicht. Eine wichtige Basis für ihr Zusammenleben.
Und mit meinem jetzigen Partner war das eigentlich total witzig, weil wir waren 3 Monate zusammen und haben, damals gab es noch das Schwarze Café im Dritten gesessen. Und ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich zum Thema Heiraten und Kinderkriegen steht. Und da hat man so richtig gemerkt, wie er blass um die Nase geworden ist, weil das war so, er hat mich zum Glück nicht angelogen, sondern er hat eben gesagt, also heiraten möchte er eigentlich nicht und Kinder auf keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, gut, dann können wir uns weiter treffen. Weil ich war damals 38, er war 36 und ich habe gedacht, wenn das ein Mann ist, der sich eine Familie mit Kindern wünscht, dann bin ich die falsche Frau für ihn. Und dann lässt man es besser sein, bevor man sich verliebt und es dann sehr schmerzhaft wird.
Die Familientherapeutin Christine Badelt hat selbst auch keine Kinder, sieht darin aber weder einen Widerspruch zu ihrer Tätigkeit noch zu einem Familiengefühl.
Wenn man sagt, man möchte keine Kinder haben, dann hat das etwas, was heute immer noch großes Erstaunen hervorruft und vielleicht sogar die ein oder andere Bewertung. Ich für mich kann nur sagen, ich bin ein totaler Familienmensch. Ja. Ich liebe Kinder über alles, ich könnte mein Leben ohne Kinder nicht vorstellen und trotzdem wollte ich nie Kinder haben. Und für mich ist das kein Widerspruch, kein emotionaler Widerspruch, weil das eben auch in anderen Formen möglich ist. Und wenn man sich entscheidet, keine Kinder haben zu wollen, dann ist das in Ordnung, ja, und dann hat man einfach andere Prioritäten, was aber nicht heißt, dass man das andere nicht wertschätzt, im Gegenteil, ja. Also ich arbeite total gern mit Familien und lasse mir auch gerne erklären, wie sie Familie sehen. Dadurch, dass jede Familie ganz anders ist und jede Familie sich ganz anders spürt, ist es sowieso so, dass ich die Menschen frage, wie sie ihr Leben erleben, ja. Und da bin ich immer sehr offen und interessiert und voller Respekt, ja. Und ich für mich habe aber entschieden, dass mir meine Freiheit recht wichtig ist, ja. Ich bin jemand, der sehr in einer Beziehung sehr treu ist und trotzdem ist dieser Freiheitsaspekt sehr wichtig und den kann man besser leben, wenn man keine Kinder hat.
Zu Besuch bei Claudia in einer Genossenschaftswohnung mit Garten in einem Wiener Außenbezirk. Claudias Verständnis von Familie ist eng an Kinder gekoppelt.
Ich muss gestehen, schon noch ein bisschen dieses klassische Bild, wie wir es vor Augen haben, diese Vater-Mutter-Kind-Geschichte. Ist zwar in Tagen wie diesen wahrscheinlich nicht mehr angebracht, sollte man meinen, aber für mich ist die Definition Familie schon noch Partner und Kind. Ob das jetzt gleichgeschlechtlich oder nicht gleichgeschlechtlich ist, das muss jetzt nicht vorrangig sein, aber doch ein Kind dabei ist Familie.
Ihr Kinderwunsch ließ sich auf natürlichem Weg nicht erfüllen. Doch der Wunsch war groß. Claudia und ihr Mann Christian entschlossen sich zur Adoption.
Ich bin auch kurz vor meinem 40. Geburtstag vor der Frage gestanden, wenn man so eine Adoption, so wie wir es gemacht haben, in Erwägung zieht, man hat ja nie eine Garantie dafür, jemals Eltern werden zu dürfen. Man absolviert Kurse, man ist dann in einem Pool, in dem man wartet und dann wartet man halt. Und dann war es so, meine innere Uhr hat gesagt, nicht älter als 40. Und dann habe ich mir gedacht, will ich noch warten? Wollen wir noch warten? Sollen wir es nicht ruhen lassen? Ist man zu zweit nicht auch Familie?
Claudia und Christian fühlten sich als Paar unvollständig. Doch sie mussten warten. Claudias 41. Geburtstag rückte näher und sie versuchte sich doch mit dem Gedanken anzufreunden, zu zweit eine Familie zu sein. Einen Tag vor ihrem Geburtstag kam der lang ersehnte Anruf.
Wir haben einen Kindervorschlag für Sie. So heißen diese magischen Worte, auf die all diese Adoptiveltern da draußen warten. Da war er dann da, der Anruf. Und am nächsten Tag ist unsere Tochter genau zu meinem 41. Geburtstag eingezogen.
Die Chancen, über Adoption ein Kind zu bekommen, sind in Österreich vergleichsweise gering. 2020 wurden österreichweit 86 Kinder adoptiert. 18 davon waren Auslandsadoptionen. Stiefkind-Adoptionen sind hier nicht mitgezählt. Die genauen Zahlen variieren von Jahr zu Jahr. Insgesamt sind sie in den vergangenen 20 Jahren stark rückläufig, und zwar um etwa die Hälfte. Claudia war auf den Tag 41 Jahre alt, als sie durch ihre Adoptivtochter Mutter wurde. Wenn der Wunsch auch noch so groß ist, die Wartezeit einem noch so lang vorkommen mag, der tatsächliche Familienalltag mit Kind läuft auch bei Ihnen nicht immer harmonisch ab.
Ja, es gibt Reibungspunkte. Bitte, wir wollen das jetzt nicht, machen wir uns nichts vor. Auch bei uns wird gestritten, definitiv, ich stehe dazu. Ja, alles andere, glaube ich, wäre unnatürlich. Ja, manchmal streiten wir um den Kaiser sein Bart. Wir sind in einer Zeit nach Corona, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Wir sind wirklich sehr viel aufeinander, miteinander, übereinander gebiegt. Ja, auch bei uns ist schon mal die eine oder andere Tür geflogen. Wie sage ich immer so schön, die Wolken, das gibt es im wahren Leben nicht.
Die Waltons, eine US-amerikanische Fernsehserie aus den 1970er Jahren. Mutter, Vater, 7 Kinder, Oma und Opa. Eine Paradefamilie, was die konservativen Rollenaufteilungen der Familienmitglieder und den liebevollen Umgang miteinander betrifft. Aber auch die Waltons hatten ihre Reibereien.
Was für ein Tag ist heute?
Heute Mittwoch.
Da gibt es Maiskuchensoße und Apfelkompott.
Ja, das stimmt schon, John. Wie hast du das erraten?
Das ist gar nicht so schwer, Livy. Mittwochs gibt es immer Maiskuchensoße und Apfelkompott. Ich muss dir noch was sagen. Du kämmst und bürstest dein Haar immer nach der gleichen Methode. Immer auf die rechte Seite. Immer dasselbe.
Was ist los mit dir?
Ich weiß nicht, trag dein Haar doch mal offen.
Die meisten Familien sind heute zwar nicht mehr so kinderreich wie die Waltons, trotzdem gelten ähnliche Werte, die nach wie vor mit einer eher klassischen Arbeitsteilung und mit den geschlechterspezifischen Rollen zusammenhängen. Rosemarie Nave-Herz ist emeritierte Professorin für Familiensoziologie an der Universität Ulm. Die klassische Kleinfamilie als Basis unserer Gesellschaft. Die Norm. Alles andere, was abweicht von der Norm, ist bedrohlich. Für die Familie, für das Funktionieren unserer Gesellschaft in weiterer Folge. Rosemarie Nave-Herz spricht von einer Überfrachtung der Familie, vor allem in der Corona-Zeit, in der sich die Arbeit in vielen Fällen wieder in die eigenen vier Wände zurückverlagert hat.
Hinzu kommt dann natürlich die zeitliche Belastung. Im Grunde genommen ist bei uns die Familie ja von einer, überspitzt jetzt gesagt, von einer Arbeitsgemeinschaft zu einer Freizeitgemeinschaft geworden. Sie ist nicht ganz eine Freizeitgemeinschaft, weil selbstverständlich die hauswirtschaftlichen Arbeiten noch zu machen sind. Aber für die Kinder zum Beispiel war sie hauptsächlich eine Freizeitgemeinschaft. Vor allem dann, wenn sie in Ganztagsschulen gingen und so weiter. Das ist jetzt alles wieder rückläufig geworden, was natürlich also zu Spannungen führt. Weil die Zeitstrukturen und die Anforderungen dann an die und den ganzen Familienraum rein wirklich jetzt geografisch gesehen, zu hoch war, ja, alles sozusagen den Arbeitsort mit dem Familienort wieder zu verbinden, ist natürlich also in unserer komplexen Gesellschaft sehr viel schwieriger, als man einfache Handarbeiten machte und so weiter. Ja, auch der Arbeitsvollzug war ja ein viel einfacherer, da konnte das so zusammengeführt werden.
Die kognitiven Fähigkeiten, die Arbeit im Homeoffice heute meist erfordert, machen es eben nicht möglich, nebenher auch noch den Kindern Aufmerksamkeit zu schenken. Außerdem sind die Ansprüche an Kindererziehung und familiären Zusammenhalt heute stärker als damals. Doch auf welche Zeit wird eigentlich Bezug genommen, wenn wir von früher sprechen? Von der Zeit, als die Familie noch Halt bot, als die Familienstrukturen übersichtlich waren. Rosemarie Nave-Herz korrigiert in ihren Publikationen das Bild der heilen Familie, zum Beispiel das der Mehrgenerationenfamilie im Dorf.
Was heißt früher? Früher heißt in der vorindustriellen Zeit. Wir nehmen immer dieses als Schnittpunkt, weil die Industrialisierung auf die Familienstrukturen einen sehr großen Einfluss genommen haben. Wenn auch der Prozess bereits vor der Industrialisierung angefangen hat. Aber die Familien in der vorindustriellen Zeit waren genauso vielfältig, sogar man kann sagen noch vielfältiger als heute.
Genaue Daten oder gar statistische Informationen gibt es nicht. Die soziologische Forschung kann sich lediglich auf quantitative Auszählungen aus Kirchenbüchern berufen, doch die reichen schon, um beispielsweise die Vorstellung der Mehrgenerationenfamilie zu widerlegen, in der die Großeltern ihre Enkel aufzogen, damit die Eltern ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen konnten.
Also wenn sie ihre Großeltern überhaupt erlebten, dann eher den Großvater als die Großmutter. Insofern wurden die Familien damals auch schnell wieder ergänzt, wenn eine Familienrolle ausfiel. Insofern waren die Patchwork-Familien, die heute so häufig als neuartige Erscheinung etikettiert werden, viel häufiger gegeben. Denn die Mutter starb bei der Geburt, der Vater musste wieder heiraten. Der Vater starb auch, denn die Lebenswahrscheinlichkeit lag bei durchschnittlich 40 Jahren. Und dann musste die Stiefmutter wieder heiraten und so weiter. Und man muss ja denken, dass die Seuchen, wie wir sie jetzt kennen, früher fast an der Tagesordnung waren. Das heißt, man weiß durch Nachberechnung, dass immer regelmäßig nach so und so vielen Jahren, 2, 3 Jahren, wieder eine neue Seuche, sei es Pocken und so weiter, über das Land ging. Und hinzu kamen natürlich Hungersnöte und anderes. Also die Familienformen waren sehr viel vielfältiger. Sie gingen erst zurück, als die medizinische Forschung ihre Ergebnisse in der Realität umsetzen konnten, als Krankenhäuser entstanden, spezialisierte Ärzte und so weiter. Und dann hatten wir ja auch eine sehr starke Zunahme der Bevölkerung.
Mit der Bevölkerungsexplosion wurden auch die Familienformen egaler. Und mit Aufklärung und Biedermeier begann sich das Familienideal von der sogenannten Haushaltsfamilie zur bürgerlichen Kleinfamilie zu wandeln. Dabei, so Rosemarie Nawe-Herz, müsse immer unterschieden werden zwischen Familienrealität und Familienideal. Nach wie vor bestehen selbst innerhalb Deutschlands und Österreichs große regionale Unterschiede. Die Familienform der biologischen Elternschaft mit Kindern besteht fort. Doch das sogenannte Golden Age of Marriage dauerte eigentlich nur relativ kurz, nämlich vom Ende der 1950er bis Anfang der 1970er Jahre. Über die unterschiedlichen Realitäten des familiären Zusammenlebens in Österreich gibt es auch heute kaum genaue Informationen, vor allem für sogenannte Regenbogenfamilien. Barbara Schlachter ist Obfrau vom Verein Famos Regenbogenfamilien.
Es gibt keine Zahlen, weil das in keiner Statistik erfasst wird. Es gibt nicht einmal Zahlen zu, wie viele gleichgeschlechtliche Paare gibt es als Pflegeeltern, weil die Kategorie sexuelle Orientierung einfach nirgends erfasst wird bei diesen Papieren und Unterlagen und so weiter. Es gibt einfach keine Statistiken, wo das abgefragt wird. Und man kann es einfach auch nicht daran festmachen und daran unterbrechen, die Zahl, wie viele gleichgeschlechtliche Ehepaare gibt es, weil sehr viele Regenbogenfamilien nicht verheiratet sind, ja nicht einmal verpartnert sind, sondern nur Lebenspartnerinnen sind, zusammenleben.
Der Begriff Regenbogenfamilie bezeichnet Familien, bei denen mindestens ein Elternteil sich als schwul, lesbisch, bisexuell oder transgender identifiziert. Ein breiter Begriff, wie sie selbst sagt. Famos Regenbogenfamilien wurde 2011 gegründet. Seither sei viel passiert in der öffentlichen Akzeptanz von Regenbogenfamilien. Doch nach wie vor ist einiges an Aufklärungsarbeit zu leisten, so Barbara Schlachter. Vor allem im pädagogischen Bereich gibt es aktuell Initiativen, die breite und bunte Palette der unterschiedlichen Familienformen im Bewusstsein zu integrieren. Michael und Sebastian wissen aus eigener Erfahrung, wie irritiert selbst Kinder im Kindergarten auf gleichgeschlechtliche Eltern reagieren können.
Es kam dann, da war die Mia ca. 4,5 Jahre, von ihren Freundinnen, was ich auch nur allzu natürlich finde, die Frage, ja, warum hast du 2 Papas, das geht ja eigentlich gar nicht. Und ich bin noch immer sehr stolz auf die Antwort, die sie damals gegeben hat. Sie hat gesagt, natürlich gibt's das, weil bei mir ist es ja so. Fand ich super, aber trotzdem hat sie das beschäftigt und zu Hause immer wieder thematisiert, warum die anderen Kinder das denn nicht wissen. Ja? Weil es ist ja so, also warum wissen die das nicht? Und daraufhin haben wir dieses Buch, Du gehörst dazu, in den Kindergarten mitgebracht und haben mal gefragt, ob das vielleicht vorgelesen werden kann, damit einfach ein bisschen dieses Thema aus dem Raum geschafft wird.
Viele Kinder leben mit ihrer Mama und ihrem Papa zusammen. Aber viele leben auch nur mit ihrem Papa oder nur mit ihrer Mama zusammen. Manche leben bei Oma und Opa. Manche Kinder haben zwei Mamas oder zwei Papas. Und manche sind adoptiert oder leben bei Pflegeeltern. Manche Leute haben eine Menge Brüder und Schwestern und Onkels und Tanten und Cousinen und Cousins und Omas und Opas und sogar Uromas und Uropas. Andere Leute haben ganz kleine Familien. Man kann auch schon zu zweit eine Familie sein.
Ein paar Tage später haben wir dieses Buch zurückbekommen und es wurde uns gesagt, dass mir das Buch sehr gut gefallen hätte. Und ich habe dann gemeint, ja, warum wurde es nicht allen Kindern vorgelesen? Es kam nicht wirklich eine Antwort und ich habe auch nicht wirklich nachgebohrt. Aber es wurde einfach nicht thematisiert. Also es ist dann schon eine gewisse Scheu da, glaube ich. Und ich, man muss auch sagen, die Pädagoginnen sind ganz tolle Frauen. Also die ist sicher, wir sind mit offenen Armen dort empfangen worden. Also die sicher jetzt auch kein Thema damit haben. Aber trotzdem gibt es eine gewisse Scheu, das Thema des Schwulseins oder der Homosexualität oder der Familie mit zwei Eltern im Kindergarten oder dann auch in der Schule zu thematisieren.